Hier ist Ramona Volkert live von der 15. Kreu in Boston. Neben mir Professor Rockstroh, unser Thema Abacavir. Da gab es hier auf dem Kongress Good News und Bad News. Die Good News war die HEAT-Studie. Können Sie da vielleicht die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen?
Naja, ich glaube, wir können hinsichtlich Abacavir die Good News eigentlich wie folgt beschreiben. Einmal natürlich, dass mit der Einführung der LAB5701-Testung die Gefahr einer HSA-Reaktion im Grunde genommen gegen Null gegangen ist. Das hat sich auch nochmal in einzelnen Beiträgen wiedergefunden. Und wir haben damit natürlich, sagen wir mal, die Akuttoxizität von Abacavir fast eliminieren können. In dem Vergleich von der Fixdosis-Kombination von Abacavir und 3TC als Kivexa versus Tenofovir-FDC als Truvada im Zusammenhang mit einem geboosteten Proteasehemmer ergaben sich hier auch ähnliche virologische Ansprechraten, sodass sicherlich auch eine vergleichbare Wirksamkeit der beiden Fixdosis-Kombinationen als Backbone in einem Peak-Regime sich hier finden lassen und beschrieben wurden. Das ist sicherlich, unterstreicht das die virologische Wirksamkeit der Substanz. Für große Aufregung hat allerdings ein Beitrag aus der DRD-Studie mit zigtausend von Patientenjahren gesorgt, die nämlich ein deutlich höheres Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse unter einer Abacavir-haltigen Heart gesehen hat. Hier muss man allerdings sagen, dass dies im Wesentlichen auftrat nur bei den Patienten, die auch ein ohnehin schon erhöhtes kardiovaskuläres Profil aufwiesen. Bei den Patienten, die sozusagen also ein erhöhtes kardiovaskuläres Profil hatten und eine Abacavir-haltige Heart, die hatten dann eben signifikant mehr Myokardinfarkt. Das Ganze bestand nicht, weil es sich nicht gleichermaßen für den Schlaganfall darstellen. Nun ist es so, dass in der Kohorte der Abacavir behandelten Patienten auch mehr Patienten waren mit Diabetes, mit Bluthochdruck, sodass man schon das Gefühl hat, dass hier eine ohnehin etwas kardiovaskulär mehr Risikofaktoren behaftete Population Abacavir ausgesetzt war, was vielleicht sogar einen gewissen Sinn macht, dass diese Patienten bevorzugt diese Substanz bekommen haben. Trotzdem ist natürlich auch in dieser sehr komplexen Auswertung eine Adjustierung nach entsprechenden Faktoren stattgefunden und es bleibt unabhängig weiter dieses Risiko bestehen. Trotzdem ist es eben so, dass ein Bias letztendlich in so einer Kohortenuntersuchung, was eben mal keine randomisierte prospektive Studie ist, nicht auszuschließen ist. Und ich darf an die Ergebnisse der Auswertung zu Nevirapin und Efavirenz erinnern, wo auch ein deutlicher Vorteil für Efavirenz gesehen wurde. In der 2N-Studie kontrolliert, randomisiert, ließ sich dieser Unterschied eigentlich in der Form nicht finden. Also es bleibt immer die Frage, ob nicht doch einfach durch eine Bevorzugung von bestimmten Patientengruppen für bestimmte Therapien ein unwillkürlicher Bias gesetzt wird. Trotzdem glaube ich, dass man im Moment sagen muss, dass für Patienten mit einem ausgeprägten kardiovaskulären Risikoprofil der Einsatz von Abacavir zumindest zu überdenken ist. Für Patienten, die kein oder nur einen geringen kardiovaskulären Profil aufweisen, glaube ich, ist im Moment es noch unbedenklich, all dieweil sich da eben keine größeren Unterschiede zwischen den verschiedenen Regimen ergeben haben.
Dann gab es auch noch einen Poster zu der Wechselwirkung, möglichen Wechselwirkung mit Ribavirin.
Hier gab es mehrere Beiträge. Interessanterweise hingen zwei Poster nebeneinander. Das eine sagt, es gibt keinen Unterschied in der dauerhaften Therapieansprechrate von PEC und Riba bei Patienten, die mit Abacavir versus Patienten, die mit Tenofovir behandelt worden sind. Daneben war aber dann wieder ein Poster, was eine deutlich geringere SVR-Rate bei Abacavir-behandelten Patienten gegenüber sonstigen Regimen gefunden hat. Damit sind mittlerweile doch mindestens aus drei Kohorten entsprechende Berichte vorhanden. Vom pathophysiologischen her ist anzumerken, dass Ribavirin und Abacavir beides Guanosin-Analoger sind und man kann sich vorstellen, dass sozusagen, weil die für dasselbe Ziel gehen, möglicherweise hier kompetitiv sie um die Phosphorylierung rangen und dass möglicherweise das zu erniedrigten Ribavirin-Spiegeln führt. Es gab auf dem Poster hier Hinweise dafür, dass die niedrigen SVR-Raten, vor allen Dingen auch bei Patienten mit niedrigeren Ribavirin-Spiegeln, gefunden wurde, sodass wieder das von Hinweis wäre, dass niedrige Ribavirin-Spiegel hier eine Rolle spielen. Es gibt auch Arbeiten von der Arbeitsgruppe um Vincent Soriano, die zeigen konnten, dass die SVR-Raten normal sind, wenn die Patienten einen adäquaten therapeutischen Ribavirin-Spiegel haben. Und insofern kann man nur sagen, wenn jemand Abacavir bekommt bei Glacial-Gepäck über Therapie, ist die Frau, ob man dann nicht zum Beispiel einfach einen TDM macht für Ribavirin, um sicherzustellen, dass er adäquate Spiegel hat.
Gibt es eine ähnlichen Erklärungsversuch auch bei dem Phänomen, das man an der Eurosita gesehen hat mit der Myokardinfarktrate und Abacavir?
In der DRD-Studie gibt es jetzt kein Erklärungsmodell. Warum das so ist? Man hat natürlich prima diese Analyse gemacht, weil man geglaubt hat, dass Thymidin-Analoga unter der Vorstellung mitochondrialer Schädigung entsprechend hier was auslösen. Man hat in der Tat auch für DDI ein erhöhtes Risiko gefunden für kardiovaskuläre Mortalität. Aber ich glaube, der Mechanismus ist völlig unklar und im Moment ist man natürlich erstmal bemüht, auch in anderen abacavir-behandelten Patienten hier nachzuschauen, ob sich eben eine erhöhte Rate findet. Und ich denke, hier werden weitere Auswertungen in Kürze folgen und da muss man mal sehen, wie sich das weiter aufklärt.
Vielen Dank, Herr Professor Rockstroh.